Willkommen zurück zu Die Zwei vom Feld, eurem Podcast über alle Themen der Astrofotografie. Die Zwei vom Feld, das sind wir, Sven und ich, Tobi. Zwei Freunde, zwei Kameras und eine große Leidenschaft für die Astronomie. In unzähligen Nächten auf abgelegenen Feldern sind wir immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Blick in die Sterne. Genau dort, weit weg vom Licht der Städte, ist dieser Podcast entstanden. Staubflecken, Vignettierung, Hotpixel oder ein komischer Hintergrund im fertigen Bild. Das kommt dir bekannt vor? Dann lohnt sich der Blick auf das Fundament jeder sauberen Aufnahme in der Astrofotografie, die Kalibrierungsbilder. In dieser Folge schauen wir uns an, was Bias, Darks und Flats eigentlich sind, ihre Wichtigkeit in der Nachbearbeitung, was sie in euren Rohdaten korrigieren und wo die typischen Stolperfallen liegen. Eine Folge für alle, die ihre Astrofotos schon vor dem Stacken auf ein neues Niveau bringen wollen. Willkommen bei Die Zwei vom Feld.
Kalibrierungsframes. Jeder hasst sie. Keiner liebt sie.
Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, es war von Anfang an ein Buch mit 7 Siegeln.
Ich habe am Anfang aber auch nicht alle gemacht, weil ich einfach nicht kapiert habe, wie das geht. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer mitgetan. Dann fing ich an, ja, okay, machst du erstmal Darks. Bis dann rausgefunden, dass das Flats eigentlich das einzig richtig Wichtige sind. Der Rest hat man ja vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, so zu machen. Also ich habe mich da wirklich sehr schwer mitgetan.
Aber das ist ja auch
gerade am Anfang.
Das ist auch crazy. Das, also da spricht man ja oft drüber. Na, gerade wir jetzt in einem Podcast, der über Astrofotografie geht. Aber man erwähnt das oft so. Ich habe jetzt aber auch wieder gemerkt, okay, wenn man sich da mal so nur grundlegend technisch mit beschäftigt mit dem Thema, dann weiß man teilweise gar nicht oder merkt man eigentlich, dass man vorher gar nicht so viel wusste. Sondern teilweise hat man es einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen.
Vor allen Dingen zeigt mir das, wie wichtig das ist, sich von Anfang an die englischen Begriffe zu gewöhnen, weil dann hast du es später wirklich einfacher. Ne? Weil bei diesen ganzen Themen, gerade wenn es so um Flats beziehungsweise um Kalibrierungsbilder geht, finde ich, ist es viel einfacher, sich zurechtzufinden, weil du ja auch selbst im umgangssprachlichen deutschen Bereich dann die englischen Begriffe benutzt. Wer sagt denn Dunkelbilder oder Flachrahmen? Sagt ja keiner. Ist ja völliger Quatsch.
Flats, so 1:1 übersetzt, ist ja nicht flache.
Ja, eigentlich Flat Frames, ne? Ja, flach. Ja, Flachrahmen.
Stimmt, Flachrahmen, ne?
Hast du deine Flachrahmen schon gemacht? Entweder denkst du an Nudel oder an gar nichts.
Also wir sind ja auch teilweise wirklich schon über so Probleme gestolpert, ne? Gerade was das angeht. Jetzt erst wieder, wo wir die Tage ein paar Bilder durch die Bearbeitungssoftware gejagt haben. Ne, wo das dann auch teilweise wieder zu Problemen führt, ne, wenn da irgendwas nicht ordentlich zugeordnet ist oder ne, irgendwas ist durcheinander geraten. Und da merkt man ja oft dann auch, dass das echt in die Hose gehen kann, ne, wenn man sie falsch einsetzt.
Ja, wenn man sie falsch einsetzt oder wenn man sie gar nicht einsetzt. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es eigentlich nur einen richtig wichtigen gibt, weil die neuen Kamerasensoren sind so rauscharm, da ist so wenig Hotpixel-Anteil oder sonstige Dinge, die man damit rausrechnen kann. Also es gibt ein super wichtiges, aber natürlich macht es Sinn, alle einfach mitzumachen, um eben das Optimum aus seinen Bildern rauszuholen, weshalb man sich da die halbe Nacht den Arsch abfriert.
Kapitel 1. Die Grundlagen. Herzlich willkommen zurück.
Ja, bei die zwei vom Feld, mit mir Sven und mit dir
Tobi.
Hey, jetzt funktioniert's.
Wow.
Was ist denn los?
Zu später Stunde. Ja, wir müssen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Verrückt.
Einfach mal konzentriert.
Ja, kommt ja selten genug vor, ne?
Ja, aber heute ist auch irgendwie ein besonderer Tag.
Echt?
Mhm.
Warum, was hast du getrieben?
Oh, nix. Bearbeiten.
Sehr schön.
Und du so?
Du, ich hab auch nix gemacht.
Der beliebte Smalltalk.
Ah, das war ja. Aber du hast jetzt den Diss schon wieder nicht rausgehört. Das finde ich gut. Vielleicht fällt es dir im Schnitt auf.
Du hast gesagt, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe das schon verstanden.
Ja, okay. War vielleicht doch eher ein Rohrkrepierer.
Ja.
Aber von Rohrkrepierer zu Rohdaten ist es ja auch nicht mehr weit.
Boah, Alter.
Und wie man die verbessert, das wollen wir uns heute mal angucken. Das war jetzt aber schon Level 9 von 10 vom Übergang, oder?
Nicht schlecht. Es wird wirklich immer besser, habe ich das Gefühl. Worum soll es heute überhaupt gehen? Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen.
Ja gut, eigentlich vervollständigt das ja so ein bisschen die letzte Folge, wo wir um Bildbearbeitungsfehler gesprochen haben und wie man was vermeiden kann. Und da liegt es natürlich nahe, dass auch Bilder Fehler haben können. Und die gilt zu korrigieren. Das, was man nämlich macht, gut aussieht.
Das
wenn
stimmt.
Man schon macht. Ja. Kalibrierungsbilder.
Richtig. Das ist das Thema der heutigen Folge. Ja, und was machen Kalibrierungsbilder eigentlich? Wozu sind die überhaupt da, wenn man das mal kurz...
Und warum nerven die jede Nacht?
Ja, warum nerven die? Weil die macht man meistens, oder also nicht alle, aber zumindest ein Teil davon, wenn die Nacht schon vorbei ist und man hundemüde ist und sowieso schon komplett durchgefroren ist.
Man hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Es ist jedes Mal so eine Überwindung und, ja, wie soll ich sagen, so ein Aufwand.
Ja.
Obwohl es eigentlich nicht schwer ist, wenn man einmal kapiert hat, ja, wie es ist,
aber
wie es geht, wofür man es macht.
Um 5 Uhr morgens, sage ich jetzt einfach mal, ne, ist selbst das ein Aufwand dann teilweise. Deswegen.
Ja, das meine ich ja. Es kommt einem unfassbar bescheuert vor. Es nervt und es kostet mich jedes Mal Überwindung. Und jedes Mal, wenn ich so denke, ach, das Objekt ist sowieso nicht so geil. Na, schwamm drüber.
Na, aber das Ding ist ja, dann denkt man an die Bildbearbeitung im Nachhinein.
Ja, und dann ist die ganze Nacht wertlos,
genau,
wenn du die nicht machst.
Die ist ja gezwungenermaßen dann notwendig und ja, Kalibrierungsbilder sind nichts anderes als erstmal, ich sag mal, kleine Hilfsmittel zu den eigentlichen Bildern, die dann oftmals Lights genannt werden, also womit man das Licht eingefangen hat. Deswegen Lights, um einfach so ein paar, ja, Fehler aus den Bildern zu eliminieren. Und welche Fehler das sein können, da kommen wir heute mal drauf.
Vielleicht sollten wir aber vorher erstmal klären, geht das uns alle was an? Brauche ich das nur bei Astrokameras? Brauche ich das bei gekühlten Astrokameras? Brauche ich das bei normalen Kameras? Und die Antwort ist ja, bei allen. Oder es kann zumindest nicht schaden bei allen. Insbesondere die Flats sind unfassbar wichtig, aber da kommen wir gleich sicherlich im Detail noch drauf, weil das sind somit die spannendsten Kalibrierungsbilder.
Es gibt ja zum Beispiel auch nicht nur Astrofotografen, die Flats machen. Es gibt teilweise auch in der Landschaftsfotografie, ich weiß nicht, ob es heute noch gemacht wird, aber wenn man mit besonders weitwinkligen Objektiven fotografiert, da gibt es halt so ein paar Spezialfälle, wo dann teilweise eine starke Vignettierung drin ist.
Ja, tritt ja meistens dann auf, wenn du relativ große Sensoren hast und mit relativ wenig Brennweite fotografierst.
Yes.
Aber wurscht, uns juckt nur dieses Astro-Zeug.
Genau.
Ja, weil ich muss gerade echt nochmal auf dieses Thema zurückkommen, wie mich das damals gestresst hat. Wenn du nicht genau weißt, welche brauchst du, was ist die Bedeutung, weil es gibt verschiedene Worte, gemeint ist aber immer dasselbe im Grunde. Andere sagen, ja, wenn ich dither, brauche ich keine Darks oder ähnliches machen. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und all das, was man machen kann, sollte man einfach machen, um das Maximum aus seinen Bildern rauszuholen, dass das eben nicht nach Kotzefleck am Bahnhof aussieht.
Ey, eigentlich müssten wir aus diesem Begriff ein Trinkspiel machen, wenn du den sagst.
Bei Kotzefleck musst du immer irgendwie einen kurzen trinken.
Ja, ich nehme einen Schluck Kaffee jetzt.
Nur am Bahnhof oder variieren wir auch?
Kann man variieren. Ja, aber im Endeffekt ist genau das, was du gerade sagtest, diese Datenbasis, die man ja mit den Lights, die man von dem eigentlichen Objekt dann in der Nacht aufnimmt, die will man halt möglichst so schön machen, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach zu Beginn, um es dann in der Nachbearbeitung so möglichst einfach zu haben, dass man auch wirklich die Dinge rauskitzeln kann, für die man das Objekt eigentlich fotografiert hat und ohne oder mit möglichst wenig Fehlern, die von anderen von der Technik her rühren, von irgendwelchen Umwelteinflüssen und so weiter und so fort.
Okay, also zusammengefasst kann man ja sagen, diese Kalibrierungsbilder, alle wie sie da sind, dienen halt dazu, um mehr systematische Fehler vom Kamerasensor und der Optik zu entfernen.
Ja.
Alles, was da so zuzählt, ne, zum Beispiel Pixelfehler oder ich habe einen fetten Staubfleck drauf, ich habe ein bisschen viel gesabbert beim Filterradzusammenbau und hab dann so einen Sabberfleck da drauf. All diese Dinge, die halt unschöne Donuts oder ähnliches halt auf dem Bild hervorrufen. Mhm. Die kriegen wir damit halt raus. Und deswegen sind die so unfassbar wichtig. Sie sind unfassbar nervig. Niemand mag sie, aber sie sind halt nun mal wichtig.
Und was man, glaube ich, schon zu Beginn sagen kann, wir sollten das Ganze auch definitiv füttern. Ich meine, da haben wir unendlich viele Beispiele mittlerweile für. Wie sieht so ein Kalibrierungsframe aus, über die wir jetzt gleich sprechen? Und was für einen Einfluss hat das auf ein Light? Also wir können ja mal jedes Light mit und ohne den jeweiligen Frame zeigen.
Ja, das würde ich sowieso gerne machen, dass man einfach gegenüberstellt, unkalibriert und kalibriert.
Genau.
So wie man das halt sagt. Und so viele Kalibrierungsbilder sind das gar nicht.
Nee, tatsächlich nicht.
Wenn man
nicht.
Mal ganz ehrlich ist.
Also es gibt ja eigentlich 3 Hauptarten.
3, die üblicherweise genutzt werden. Gibt da zwar noch so ein paar Unterarten, aber ganz ehrlich, habe ich noch nie benutzt und werde ich auch nicht benutzen, weil ich einfach den Sinn da drin nicht sehe. Das ist vielleicht viel hergerührt aus ganz alten Kameras, die mehr gerauscht haben, als sie abgelichtet haben. Ich glaube, aus diesen Zeiten sind wir zum Glück raus.
Ich denke auch, dass also gerade mit neuer Technik, neuen Chips, auch, man muss ja auch wirklich sagen, verbesserter Software für die Nachbearbeitung, werden teilweise solche Themen halt ein bisschen verdrängt, sage ich mal, was ja auch hier und da wirklich ganz gut ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz können wir einfach mal auf die drei Hauptarten, würde ich sagen, eingehen. Und die nennen sich im Endeffekt Bias oder Bias, Darks und Flats. Kapitel 2. Dark Frames.
Lass uns mal einfach mit den Dark Frames starten. Weil das sind die Glück, die eine richtige Astrokamera haben, die man bequem zu Hause machen kann, die man unabhängig des Equipments machen kann. Wenn ihr also diese Kamera zerlegt, irgendwie im Karton habt, den ihr mal mitschleppt, reicht auch das aus. Einfach abdecken und dann kann man diese Dark Frames, die mitunter wirklich sehr lange dauern, weil das ist immer dieselbe Belichtungszeit, mit der ihr auch nachts aufnehmt. Also typischerweise irgendwo zwischen 1 und 10 Minuten pro Bild. Und man macht in der Regel, ich weiß gar nicht, wie viele Frames machst du immer. Also bei mir schwankt es. Ich bin mittlerweile sogar nur bei 15, 10 bis 15 gegangen. Ich sage immer so nach einer vielen Daten im Netz landet man oft bei 20 bis 30 pro Kalibrierungsbild, oder? Wie hältst du das?
Ich mache 20. Ganz ehrlich.
Guckst, hat halt jeder so eins, ne?
Ich bin aber, glaube ich, in der Hinsicht auch, ich sage jetzt einfach mal ähnlich wie du, ich mache da keine große Wissenschaft draus. Wenn ich sehe, das hilft den Bildern, dann passt das doch. Also,
ja, oder anders aus, genau. Anders aus, weshalb ich da so sage, mal, ich mache da relativ wenige von, in Anführungszeichen. Weil eigentlich habe ich in wenigen Bildern aus meiner Erfahrung heraus da keine Verbesserung gesehen, wenn ich mehr mache. Und wenn wir jetzt wirklich 10 Minuten belichten oder 5 von mir aus, dann sind das jedes Mal 20 mal 5 Minuten. Weil wir müssen halt darauf achten, und das ist das, was ich halt sagte, wenn wir jetzt, wir gehen mal von der Astro, von der gekühlten Astrokamera aus, wir brauchen denselben Gainwert. Eine Gainwert / ISO, was bei einer normalen Digitalkamera ISO ist, ist bei einer Astrokamera spricht man von Gain, also Verstärkungswert. Nichts anderes, selber Begriff für oder verschiedene Begriffe für dasselbe. Und die sollten halt möglichst bei gleicher Temperatur wie die Lights aufgenommen werden. So, und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich bei einer gekühlten Astrokamera bei -5 oder -10 Grad, je nachdem, wie weit man das runtergekühlt hat, sollte man eben auch diese Dark Frames dabei machen. Und dabei ist einfach nur wichtig, dass der Sensor vollständig abgedeckt ist. Es ist einfach nur dunkel, ist, dass kein Streulicht dabei kommt. Und dann kann man das ganz bequem machen und für jede Belichtungszeit. Ne? Meistens legt man sich ja so eine ganze
Bibliothek.
Reihe, sage ich mal, an, ne? Bibliothek an. Ich habe üblicherweise 30 Sekunden, 60, 90, 120, 180, 300 und 600. Also das, so mache ich das. Und habe ich halt für meine ganz normalen Belichtungszeiten die Sachen. Schwieriger wird schon für Leute, die jetzt eine ungekühlte Astrokamera haben oder eine normale Digitalkamera, weil dort kannst du ja nicht diese Werte einstellen. Das heißt, man hat da nie das Optimale. Man kann das natürlich, sage ich mal, am Ende der Nacht machen, wenn man vielleicht nur 1 Minute lang immer belichtet hat. Funktioniert das ganz gut, dann bist du mit 10 Minuten bei der Sache durch. Wenn du jetzt 5 Minuten belichtet hast und willst 20 mal 5 machen, dann zieht sich das Abend, also am anderen Morgen. Und jede Minute ist gefühlt 10 Minuten lang morgens, wenn man kalt und durchgefroren ist.
Wir sprechen natürlich also auch immer aus der Brille, sage ich mal, wenn man unterwegs ist. Ne? Wenn jetzt natürlich einer zu Hause ist, der hat natürlich einen...
Ja, dann ist egal.
Ja, genau. Nochmal einen anderen Vorteil. Aber ja, das ist einer der, ich sag mal, Hauptvorteile, was Kalibrierungsframes angeht, ne, mit einer gekühlten Kamera, weil da hast du halt einfach die Möglichkeit, das auch jemand zu Hause neben dem Schreibtisch laufen zu lassen. Ne?
Ja. Ja, und so oft muss man die dann auch nicht machen. Ne? Also klar, so eine Kamera verändert sich halt mit der Zeit. Wenn man das 2-3 Mal im Jahr macht, dann sollte das eigentlich reichen. Wenn man natürlich jetzt, sage ich mal, andere Temperaturen hat, dann ist es schwierig. Aber auch dann würde ich da gar nicht so einen Ambach drum machen. Dann macht man das halt in derselben Nacht. und hat dann halt, sag ich mal, für die Nacht das, und wenn eine andere Nacht ähnlich kalt oder warm ist, kann man die ja trotzdem verwenden. Klar ist das nicht das Optimale, aber besser, man hat die gröbsten Fehler raus, als jetzt gar keine Fehler.
Ja, absolut. Und wo du gerade Fehler sagst, ist, also finde ich halt wichtig, mal zu sagen, was macht man mit den Darks überhaupt?
Ja, genau.
Also richtig. Du hast das ja schon
das super. Das darfst du dann jetzt erklären.
Ja. Du hast das ja schon super zusammengefasst, weil gerade für das Verständnis ist es halt wichtig, auch zu verstehen, wie mache ich die überhaupt? Und das sollten wir vielleicht am Ende der Folge nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bei Darks ist es halt so, die minimieren sozusagen das Grundrauschen der Kamera, was entsteht. Und wir haben die Möglichkeit, sogenannte Hotpixel zu minimieren.
Sorry, wenn ich da kurz einhake, um das zu sagen. Also die Hotpixel, meistens sind die erkennbar, indem es da rote oder blaue Pixel dann sind, wenn man das Bild größer zoomt oder gestreckt hat oder ähnliches. Kennt sicherlich jeder. Genau. Sorry, das wollte ich nur gerade einwerfen, was gut an die Stelle
passt. Nee, ist richtig. Das habe ich mich früher teilweise auch gefragt, wo ich so angefangen habe mit der Canon 80D, die ich noch hatte. Da war das wirklich enorm. Da hatte ich fast gefühlt, weil jeder zweite Pixel war rot. Das war schon echt, also der Sensor war dann irgendwann auch hinüber, muss man sagen, weil die war wirklich im Dauereinsatz bei mir. Da war es halt besonders wichtig, irgendwann Darks zu machen. Da habe ich auch den Unterschied gemerkt. Also im Endeffekt teilt sich das auf in Hotpixel und Dunkelstrom. Dunkelstrom beschreibt im Endeffekt dieses Rauschen, was sozusagen von dem Grundsignal dieses Sensors, des Kamerasensors ausgeht.
Ja, durch die Wärme.
Halt. Genau.
Weil der erwärmt sich ja, indem er ja lange benutzt wird.
Und je länger man im Endeffekt belichtet, gerade wenn man so in so lauen Sommernächten mal Fotos macht, vielleicht kennt der ein oder andere das, dann entsteht halt mehr Rauschen, weil Kamerarauschen auf einem Sensor entsteht vor allem oftmals durch die Wärme, die Sven gerade schon genannt hat. Je wärmer so ein Sensor ist, desto mehr Dunkelstrom entsteht also. Und das ist ja auch so einer der Gründe, warum man eine Kamera überhaupt oder eine Kamera in der Astrofotografie unter anderem auch kühlt, um gerade diesen Dunkelstrom zu minimieren. Und Darks haben halt im Endeffekt den Vorteil, dass sie eben durch die gleiche Belichtungszeit, durch die gleiche Temperatur, bei der sie gemacht wurden, nur diesen Dunkelstrom enthalten. Weil wir haben ja die Linse abgedeckt, wir machen das ja in völliger Dunkelheit. Dann haben wir nur den Dunkelstrom und den entfernen wir dann oder können wir dann von den Lightframes entfernen. Weil wir einmal das Light haben und wir haben einmal nur den Dunkelstrom und ziehen das dann einfach ab. Bei den Hotpixeln ist es im Endeffekt ähnlich. Da gibt es welche, die sind immer an einer Stelle. Dann gibt es auch welche, die tauchen mal hier und da wieder auf, je nach Temperatur dann auch. Da ist es halt ähnlich. Bei längeren Belichtungen, also höheren Temperaturen, sind oftmals mehr Hotpixel sichtbar. Darks sorgen halt im Endeffekt genau wie beim Dunkelstrom dafür, dass diese Hotpixel von dem eigentlichen Light abgezogen werden.
Ja, damit kriegt man zumindest einen Großteil der Fehler raus. Ne? Alles, weil du ja sagtest, manche tauchen ja dann sporadisch mal auf. Die kriegst du natürlich damit nicht raus, aber zum großen Teil kriegt man die damit raus. Aber Darks machen ja auch noch ein Stück mehr. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon direkt zum nächsten Kalibrierungsframes, weil die ziehen ja auch den Bias-Anteil ab.
Kapitel 3. Bias-Frames.
So, Bias-Anteil, was ist das denn schon wieder? Ne? Da geht es einfach nur darum, dass eben dieser elektronische Grundpegel der Kamera gemessen wird, weil du hast halt immer ein gewisses Rauschen, einen bestimmten Sockelwert, und das wird halt gemacht, damit eben keine negativen Pixelwerte entstehen. Deswegen gibt es halt ein Offset bei diesen Kameras, ne? Und das wird halt damit ermittelt und wird dann entsprechend mit den Darks ja kombiniert. Ne? So, also vereinfacht ausgedrückt kombiniert.
Ja, und bei Bias-Frames ist es ja im Endeffekt so, wenn man sich mal anguckt, wie die aufgenommen werden, also dann nimmt man halt auch wieder eine gewisse Anzahl an Frames auf. Wir gehen jetzt auch einfach mal wieder von 20 aus. Und genau, da ist es...
Der Deckel bleibt auch einfach drauf. Das ist
genau,
das Coole.
Genau. Und das Schöne...
Darks und Bias werden auf dieselbe Art gemacht.
Aber Bias hat ja... Die sind ja total, ich sag mal... befriedigend, weil die gehen total schnell.
Ja, da nimmt man ich wollte gerade sagen, das sind meine Lieblings-Kalibrierungsbilder.
Genau. Also die kann man auf jeden Fall mal machen, weil da macht man einfach die kürzeste Belichtungszeit. Ja, macht den Rest im Endeffekt wie bei den Darks, also in Dunkelheit, bei selber Temperatur und dann let's go.
Na genau, die zeigen halt eigentlich den Grundpegel und das Auslesemuster der Kamera. Also all diese negativen Bildeffekte, die wir später in den fertigen Bildern nicht haben wollen. Und damit ist das eigentlich schon entmystifiziert. Ne? Also Darks und Bias sind das im Prinzip, wenn man so will, werden die gleich gemacht. Bei dem einen machst du halt dieselbe Belichtungszeit, wie du deine Lights machst. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten etc. Und bei Bias Frames nutzt du einfach die kürzestmögliche Belichtungszeit, die du einstellen kannst.
Dieser Bias Frame auch oft so als, ich sag mal, Fingerabdruck vom Sensor betitelt. Weil,
das ist eigentlich ein guter Vergleich.
Weil er zeigt halt einfach so diese einzigartige Struktur von deinem eigenen Kamerasensor.
Und damit haben wir 2 von 3 Kalibrierungsbildern schon erschlagen. Und ich habe am Anfang, ich wusste halt echt nicht, was gemeint ist. Dann liest du das halt in irgendwelchen Foren nach und raffst es halt trotzdem nicht, weil jeder wieder andere Begrifflichkeiten reinbringt. Dabei ist das total einfach. Ein bisschen komplizierter sind die nächsten. Das sind aber dummerweise zeitgleich auch die wichtigsten Kalibrierungsbilder.
Kapitel 4. Flat Frames.
Was wir nämlich jetzt noch nicht hatten, sind die Flat Frames. Das sind halt die, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die Vignettierung halt rausrechnen oder mit denen man die rausrechnen kann. Staub auf der Linse, Staub im Objektiv, Staub im Strahlengang oder unterschiedliche Pixelempfindlichkeiten. Und da gibt es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr zu erzählen.
Ich meine, man kann aus den anderen auch eine Wissenschaft machen.
Ja.
Aber die Flat Frames sind auch meiner Meinung nach die wichtigsten überhaupt, die man machen sollte.
Die schlagen dir optisch ins Gesicht, wenn du sie nicht machst.
Und warum? Da kommen wir jetzt natürlich zu. Sven hat ja gerade im Endeffekt schon die Punkte gesagt, warum man das eigentlich macht. Also Vignettierung ist natürlich so einer der Hauptfaktoren, weil ihr kennt das. Eine Vignettierung ist ja im Endeffekt, wenn ihr mit eurer Kamera, mit eurem Teleskop einfach mal eine weiße Wand fotografieren würdet oder einfach mal in den Himmel, der vielleicht noch gerade nach dem Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang aufgehellt ist, dann würdet ihr am Rand so Abschattung sehen. Das ist im Endeffekt die Vignettierung von einem Bild oder auf einem Bild. Die kann man damit minimieren oder halt im Endeffekt rausnehmen aus diesen eigentlichen Lightframes und halt eben den Staub. Und das ist halt gerade bei Staub, muss man sagen, sind die so unglaublich wichtig.
Egal wie sauber man glaubt, gearbeitet zu haben, egal wie sauber man ist, man hat immer auf den Bildern irgendwo irgendwas drauf. Wenn nicht jetzt, dann später. Immer dann meistens vorne auf der Linse oder sowas ist das noch ganz okay. Kriegst du mit so einem Blasebalg als Beispiel relativ gut weg. Mies ist halt, wenn es halt innen irgendwie ist, ne? Im Filterrad, auf irgendeinem Filter, unter irgendeinem Filter. Oder auf dem Schutzglas des Sensors oder unter dem Schutzglas auf dem Sensor oder blöderweise noch direkt auf dem Sensor. Da kommst du nämlich gar nicht so leicht dran. Also das ist halt wirklich das Wichtigste überhaupt.
Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Das waren so diese ersten Nächte, sag ich mal, wo bei mir sowieso gar nichts funktioniert hat. Aber die Bilder, die ich dann machen konnte, da war dann auch noch so ein richtig fetter, ich weiß nicht, das sah so aus wie
so ein Faden, ja, so wie so ein Haar oder sowas.
Ja,
ne?
Ah, bis ich das Ding gefunden hatte. Ne? Und wenn man dann keine Flats machen würde, würdest du das halt alles auf den Lightframes haben.
Also nochmal ein Pro-Tipp, den ich mittlerweile echt für mich selber auch berücksichtige und beherze. Ne? Wenn man in den optischen Tubus rumfentert und rumfummelt, ne? Sei es, man baut ein Filterrad neu zusammen, nehmt einmal Handschuhe, um Fettflecken und Ähnliches zu vermeiden. Und für mich war der absolute Gamechanger, scheinbar habe ich eine ziemlich nasse Aussprache, nutzt einfach, was ich hatte, Fisch im Bier da noch in der Ecke liegen, so seit Corona oder sowas, einen Mundschutz. Und irgendwie sabbert man oder hechelt oder was auch immer, keine Ahnung. Ich hatte so oft schon irgendwelche Sabberflecken dann da drauf. Und das fällt natürlich immer erst dann auf, wenn man dann nachts draußen unterwegs ist. Und das sind dann meistens so fette Dinger, die man dann auch mit Flats schwer korrigieren kann. Und die nerven einfach, wenn sie da sind. Also wenn man im Strahlengang irgendwie rumfentert oder sowas, gewöhnt euch die beiden Sachen an. Es ist ein absoluter Gamechanger. Ne, Fettflecken kriegst du gar nicht runter. Scharfe Scheuermittel oder Ähnliches sollte man sowieso bei Filtern nicht nutzen. So, und der Mutter auch, ja, wischte mal eben weg oder komm, ich habe hier noch eine Ladung Isopropanol oder sowas. Damit wische ich das mal weg und ein Stück Klopapier. Dann putze nämlich Fusseln auf die anderen drauf. Habe ich alles durch. Am besten direkt von Anfang an vermeiden und die Dinger gar nicht anfassen.
Jetzt hatten wir ja vorhin auch genannt, was ich immer super wichtig finde, wie macht man diese Frames überhaupt? Und Flat Frames macht man normalerweise immer am Ende einer Nacht. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir haben jetzt gerade gesagt, da kann sich zum Beispiel Staub irgendwo absetzen. Das ist dann so ein Fehler, den man dann damit herauskriegen möchte. Und am Ende einer Nacht kann es natürlich auch mal sein, dass sich nochmal irgendwie Staub wo abgesetzt hat oder so. Deswegen macht das am besten immer am Ende einer Nacht. Und es ist auch wirklich davon abhängig. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, das habe ich am Anfang auch oftmals vergessen und teilweise habe ich das jetzt auch noch, dass ich diesen Fehler mache. Macht das mit in eure Routine, wenn ihr, sag ich mal, mit euren Lightframes durch seid. Macht sofort Flatframes. Natürlich müsst ihr immer darauf achten, ne, dass ihr andere nicht stört oder so. Aber es ist super wichtig, dass ihr den Sensor nicht rotiert. Weil sobald ihr das macht, passt das halt nicht mehr zu den Bildfehlern, die ihr auf euren Lights habt.
Also du sprichst jetzt darum, dass du jetzt in der Nacht einmal das Objekt wechseln musst, weil dir wieder ein dummer Baum oder sonst was im Weg ist und du willst irgendwo anders weitermachen und drehst den Sensor.
Das ist uns natürlich noch nicht passiert, aber sowas soll es ja auch geben.
Ja, soll es geben. Ist eins, was am regelmäßigsten passiert. Nee, da hast du völlig recht. Und was man auch in dem gleichen Atemzug sagen kann, wichtig ist, dass auch der Fokus nicht verändert wird. Weil die Bilder müssen da im Fokus sein, also klar, es kann natürlich auch, wenn man Ende der Nacht dann Bilder macht, dass sich dann irgendwie ein Fussel trotzdem mal von links nach rechts dreht. Also auch das ist keine vollständige Sicherheit dagegen. Wenn man zum Beispiel mit dem ASI Air oder anderen Live-Stacking macht, dann macht man oft diese Kalibrierungsframes vorher, bevor man mit der Aufnahme startet. Dann werden die halt direkt im Live-Stack halt rausgerechnet. Wichtig ist einfach nur, dass man es, wenn nicht vorher, zumindest nachher macht. Und ich habe mir halt einfach angewöhnt, ich mache es am Ende der Nacht. Optimalerweise plane ich die Nacht sowieso so, dass ich das Objekt gar nicht wechseln muss. Wenn ich das doch tun muss, dann muss man halt theoretisch und praktisch sollte man es auch tun, direkt die Flats machen. Was ja, wenn ihr allein unterwegs seid oder im Garten, auch gar kein Problem ist. Auf Teleskoptreffen würde ich das vermeiden.
Ja, absolut, da sollte man das nicht machen. Deswegen habe ich das auch direkt dazu gesagt. Jetzt werden natürlich auch einige denken, ja, aber das kann man ja auch in Nina oder was weiß ich wo einstellen. Dass man nochmal zurück auf die eigentliche Rotation sozusagen fährt, dass man genau denselben Bildausschnitt hat. Klar, das ist alles logisch, aber es geht ja auch vor allem darum, dass man erstmal hier in der Folge versteht, was machen diese Dinger überhaupt, diese Kalibrierungsframes. Deswegen.
Ja, technische Lösungen gibt's immer. Und wenn man natürlich jetzt, sage ich mal, das ganz große Kreuz gemacht hat, einen automatischen Kamerarotator hat, dann ist das ja eh kein Problem. Aber auch dann wird das nicht zu 100% übereinstimmen. Es wird immer eine gewisse Abweichung geben. Und das sieht man dann halt einfach. Und das ist halt das, was am meisten, also was wirklich mit Abstand am meisten ausmacht an Kalibrierungsbildern. Und auf keinen Fall Fokus wechseln.
Genau, und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wieso man das nicht machen sollte. Aber jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie macht man die überhaupt? Wir reden jetzt die ganze Zeit hier von, also Darks und Bias, klar, da macht man vorne den Deckel wieder drauf, dass man den möglichst dunklen fotografiert. Und bei Flatframes ist es halt im Endeffekt genau das Gegenteil, wenn nicht sogar noch mehr, weil bei Flatframes gibt es jetzt erstmal unterschiedliche Herangehensweisen. Wir nutzen mittlerweile, und das nutzen wahrscheinlich auch die meisten, die einen Astrofotografie-Setup haben, es gibt halt sogenannte Flatpanel.
Naja, wobei flimmerfrei, das ist der große Unterschied beim Flatpanel und da mussten wir auch erstmal lernen hinzukommen.
Weil, wenn man sich die Preise für Flatpanel teilweise anguckt, dann denkt man sich so, ja, mache ich nicht. Aber es ist schon sehr wichtig. Wir hatten am Anfang tatsächlich mal ein, da gibt es so
Zeichenbretter, ne? Ist das ein beleuchtetes Zeichenbrett, meinst du jetzt, ne?
Genau, richtig. Da gibt es wohl auch welche, die das regelmäßig nutzen, wo das auch funktioniert. Bei uns hat es aber nicht wirklich gut geklappt, muss man einfach sagen. Die sind günstig im Vergleich zu Flatpanel, also die kosten so, ich sag mal, unter 30 Euro. Aber also bei mir hat es die Qualität von Bildern auf jeden Fall nochmal gesteigert, seitdem ich mein dediziertes Flatpanel habe.
Genau, aber damit man das überhaupt nachvollziehen kann, wir brauchen im Prinzip eine gleichmäßig beleuchtete Fläche, die wir oben auf den Tubus legen, auf die Linse legen, einfach damit das eben gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und wenn dann natürlich sowas hat, was flimmert, weil oftmals sind gerade die günstigen, wenn die so gedimmt sind, es flimmert. Das sieht man in Videos sehr oft, wenn man das mit einer Kamera, mit einem Handy-Display oder ähnliches mal filmt, dann sieht man das. Und da gibt es halt spezielle Flat-Panels, die sind halt anders geschaltet. Ich kann es euch technisch gar nicht genau erklären. Da gibt es jedenfalls Unterschiede, sodass die halt durchgehend gleichmäßig beleuchtet sind. Und das ist genau das, was wir brauchen für gute Kalibrierungsbilder. Aber es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit. Die kostet gar nichts, wenn ihr zum Beispiel eine Gartensternwarte oder sowas habt. Ne? Man kann ja auch Himmelsflats machen. Das ist das Coole. Das ist halt gleichmäßig beleuchtet, ist natürlich immer so ein Stück vom Wetter abhängig und ob man natürlich dann die Zeit hat, das zu machen, wenn es hell ist, weil viele von uns müssen dann auch zur Arbeit. Also es ist halt auch wieder nur so halb praktikabel, wenn man es nicht automatisiert irgendwie hinterlegt hat.
Gibt aber auch genauso viele, die darauf schwören, die sagen, ey, ich habe noch nie so ein Flatpanel benutzt, ich mache das immer nur mit Skyflats, funktioniert super, ja, ist doch cool.
Ja, oder eine gleichmäßig beleuchtete Wand würde halt theoretisch auch gehen, die gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Ne? Und auch das ist besser, als wenn man gar keinen hat, weil auch damit kriegt man halt zumindest die groben Schnitzer raus. Aber es hat halt wirklich nochmal einen großen Impact gehabt auf die Bildqualität. Also ich sehe den Unterschied zwischen den Bildern bei mir, zwischen dem Flatpanel und dem Zeichenbrett, sehe ich einfach. Und das ist ja jetzt auch, sage ich mal, was so ein bisschen komplexer ist, weil da gibt es halt keinen Wert, keine Sekunden, die ich das einstelle, sondern es ist halt wichtig, dass es hell genug ist, dass man eben diese Bildfehler sieht. Aber es darf halt auch nicht zu hell sein, weil dann blendet man es wieder aus. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Jedes Aufnahmeprogramm zeigt den ADU-Wert an. Da gibt es einmal einen maximalen, einen durchschnittlichen und einen minimalen ADU-Wert. Ich weiß nicht, wie machst du das, Tobi? Ich habe mir angewöhnt, ich versuche immer so im Bereich zwischen 24 und 27.000 ADU im Durchschnitt zu bleiben. Das ist halt diese, wie diese Helligkeit im Bild gemessen wird. Wie machst du das?
Der ADU-Wert, den ich nehme, sind, glaube ich, das müssten 32.000 sein. Ich würde aber die, also wenn man jetzt den ADU-Wert mal zur Seite nimmt, das, wo man das am besten verstehen kann, ist eigentlich fast das Histogramm, was du ja gerade schon ein bisschen angeteasert hast. Richtig. Also der ADU-Wert, ja, ey, ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht so tief in der Technik drin ist.
Ja, aber den kann ich ja an dem Histogramm quasi ablesen.
Genau, richtig. Und das Histogramm zeigt ja alle Bildinformationen in einem Graphen an. Also wenn man sich mit der Fotografie so ein bisschen beschäftigt, dann hat man schon mal den Begriff Histogramm gehört und man hat vielleicht auch schon mal ein Histogramm gesehen. Und da platziert man, ich weiß nicht, wie du das machst, Sven, ich kann ja mal kurz sagen, wie das bei mir aussieht. Also wenn man das Histogramm sieht, dann sieht man einen Ausschlag, sieht aus wie so eine Parabel, so eine Gleichverteilung, wo dann sich Bildinformationen gerade befinden für dieses Flat. Und bei mir ist dieser Ausschlag für die Bildinformation, also diese Welle, immer so leicht links von der Mitte des Histogramms.
Also irgendwo im Bereich ersten Drittel. Ende ersten Drittel irgendwo von dem Gesamthistogramm. Ja.
Und das ist im Endeffekt ja genau die Übersetzung dazu. Willst nicht zu dunkel haben, ne, um den Staub halt und um die Vignettierung bestmöglich darstellen zu können. Man will es aber auch nicht zu hell haben, weil dann würde man alles überstrahlen. Und das ist ja genau der Sinn und Zweck, wenn man sich das jetzt mal ganz einfach vorstellt. Ihr habt einen Teleskoptubus beispielsweise, da ist irgendwo Staub drin, da ist irgendwo ein Staubkorn. Und wenn ihr jetzt vorne mit einer Lampe reinleuchtet, dann wird ja irgendwo das Licht abgeblockt durch dieses kleine Staubkorn. Und genau dieses abgeblockte Licht wirft dann halt einen Schatten und den seht ihr ja auf diesem Flat. Und das wird dann nachher mit eurem eigentlichen Light dann verrechnet und dann korrigiert. Und deswegen will man es nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell haben, um diese feinen Strukturen dann rauszuziehen.
Aber auch das ist jetzt relativ einfach umzusetzen, wenn man da einmal, sage ich mal, die technische Möglichkeit hat. Ne? Also freuen können sich jetzt zum Beispiel ZWO-Benutzer, die den ACR haben, oder die Nina mit den richtigen Plugins. Ne? Ich glaube, da heißt es Flat Wizard. Bei Stella Mate, der hat auch einen Flat Wizard. Der es nicht hat, ist zum Beispiel der Stella Vita Astro PC von TubeTech. Stand jetzt. Das heißt, ich habe immer das goldene Los und muss immer erst eine Einzelbelichtung machen, muss gucken, wo der ADU-Wert ist, muss mir das merken und muss das dann in die Sequenz eintragen. Bei allen anderen macht er einfach entsprechend ganz viele einzelne Bilder, ermittelt für sich den perfekten Wert und macht dann die Flats. Und zwar die Flats brauchen wir für alle Filter. Für den UVIR-Cut-Filter, wenn ihr einen Dual-Narrowband-Filter benutzt, bei einer Farbkamera als Beispiel, brauchen wir dafür die Flats. Wenn wir jetzt ein Mono-Setup haben, brauchen wir das für die Luminanz, für den R-Kanal, G-Kanal, B-Kanal, Schwefel-Kanal, O3-Kanal, H-Alpha-Kanal. Und das dauert halt eine ganze Weile, bis man da die Flats hat. Und das macht das so super nervig morgens. Aber wenn man das richtige System nutzt, ist das ein Klick. Wenn man es natürlich von Hand machen muss, weil die Software noch nicht so ausgereift ist, hallo TubeTech, ja, dann dauert das halt, bis man dann die 8 Filter durch hat. Besonders wenn dann so nervige Kollegen mit einem Flat Wizard um einen rum schwirren und dumme Musik abspielen. Ne, Tobi?
Meinst du jetzt irgendwen hier?
Nein, okay. Nein. Ich würde dich doch nicht mit dem Finger auf dich zeigen.
Ja, wir nutzen das dann oftmals für eine kleine Tanzpause.
Ja, nach Müd kommt blöd. Ja, also es ist eigentlich auch alles viel, klingt viel schwieriger, als es dann am Ende ist. Man muss es 2-3 Mal machen und dann hat man das so verinnerlicht und dann ist das vielleicht immer noch nervig am Ende der Nacht, ja, aber ist jetzt kein Drama mehr und es wird euch so viele bessere Bilder machen. Seid nicht zu faul für Kalibrierungsbilder. Absolut nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Also beschäftigt euch da ruhig mal mit. Das lohnt sich wirklich, mal auch dem so ein bisschen den Hintergrund vielleicht zu verstehen, um dann nicht wie wir teilweise am Anfang dann auch, das gehört aber auch mit dazu, dann da zu stehen und dann regt man sich wieder auf und versteht eigentlich überhaupt nicht, was man da jetzt eigentlich macht.
Ja.
Am Ende des Tages oder am Ende der Nacht. Ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man auch, aha, das wird mir das Leben in der nächsten Woche, wenn ich das Bild bearbeite, oder bei Sven in der nächsten Stunde, wenn ich das Bild bearbeite, dann auch einfacher machen.
Also, ja, ich kann da nie warten. Aber ja, Tobi hat recht, es macht absolut Sinn, das zu machen. Und wenn man sich eh schon eine ganze Nacht um Ohren schlägt oder gar mehrere Nächte, macht es auf jeden Fall Sinn, das zu tun. Denn auch das vielleicht nochmals Hinweis, ne? Manchmal nimmt man ja ein Objekt mehrere Nächte auf. Macht diese Kalibrierungsbilder, zumindest die Flats, jede Nacht. Und speichert die auch direkt im selben Ordner. Das also spart euch später eine Menge Frust beim Sortieren der Dateien. Weil man stackt ja dann jede Nacht im Prinzip passend. Und wenn man dann halt die falschen Flats nimmt, wenn man die erst am nächsten Abend abends macht, für die Nacht davor hat man verschiedene Datumsbenennungen in den Dateien. Und dann wird es komplett bescheuert, das wieder auseinander zu klamüsern. Also am besten direkt danach und dann hat man dasselbe Datum da drin stehen und packt es dann direkt in einen Ordner und ist direkt perfekt sortiert. Das habe ich auch erst später lernen müssen.
Ich auch, da habe ich auch die eine oder andere Stunde schon hier verbracht und stundenlang irgendwelche Bilder hin und her in verschiedenen Ordnern und dann hat die Nacht wieder gewechselt.
Ja, das hat...
Dann ist das Datum, ja. Ich sag mal, der zweite, das ist dann aber 3 Uhr morgens, also gehört das ja eigentlich noch mit zum ersten.
Ja.
Ey, da bist du verrückt bei. Deswegen, also was ich empfehlen kann, ich mache es mittlerweile so, ich bin jetzt der Nina-Nutzer, ich lege am Anfang der Nacht einfach direkt einen Ordner fest. Nacht, was weiß ich, 3, wenn ich jetzt die dritte Nacht dieses Objekt schon fotografiere und definiere sofort den Speicherort in diesem Ordner. Und dann habe ich alle Dateien, die in der Nacht entstehen, ob das jetzt die Kalibrierungsbilder sind oder die Lightframes, habe ich direkt in dem Ordner drin. Ja,
unabhängig des Datums. Wenn man das wirklich so ein Objekt 1 oder 2 Nächte macht, dann kann man das sich vielleicht noch sparen, dann kriegst du es noch auf die Reihe. Aber als ich beim letzten HTT gewesen bin, da habe ich das nicht gemacht, weil, ja... Es ist ja auch egal, warum. Auf jeden Fall hatte ich dann nachher echt ein Problem, die Sachen auseinander zu klamüsern. Welches Flat gehört jetzt wozu? Und dann hat man ja auch für nicht nur einen Filter, sondern hat halt 8x20 Dateien als Beispiel. Und die Scheiße zu sortieren, ey, boah, hat mich das angekotzt. Ja, also Datensicherung und Datensortierung ist mindestens genauso wichtig wie die Flats.
Das gehört mit dazu, das ist ja so ein bisschen organisatorisches Arbeiten. Das ist halt einfach, das ist dem natürlich auch geschuldet, dass man in der Astrofotografie halt in den wenigsten Fällen ein Objekt mit einem Bild einfach belichtet und dann fertig ist. Und dadurch, dass wir natürlich viele, viele Bilder machen, können auch ganz viele Fehler entstehen. Und deswegen sind diese Kalibrierungsbilder, auf die wir jetzt gerade so ein bisschen eingegangen sind, auch so wichtig.
Ich meine, man könnte es ja jetzt auch noch auf die Spitze treiben, jetzt noch genau sagen, was, wo, an welcher Stelle von welchem Bild abgezogen wird. Aber ich würde das, glaube ich, der Einfachheit halber wirklich als Schaubild runter machen, weil im Prinzip kann uns das scheißegal sein, solange unser Astro-Programm weiß, was es mit den Bildern machen muss. Wir müssen nur sicherstellen, dass es die Bilddateien halt zur Verfügung hat. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht eingehen, weil da jetzt irgendwelche Schaubilder zu machen, so ein Ablaufdiagramm, da wird man sich wundern, wie voll das eigentlich wird.
Genau, was man zu Flats vielleicht noch sagen kann, wir sind ja auf Bias eingegangen, als zweites Kalibrierungsframe, da ist es halt so, die Flats enthalten im Endeffekt ebenfalls diesen Bias sozusagen.
Mhm. Ja, stimmt.
Die enthalten die Informationen vom Bias, weil wir ja vorhin auch ein bisschen drauf eingegangen sind, wie hängen die so grob miteinander zusammen. Und da gibt es dann halt auch wiederum Fehler, die daraus resultieren können, dass man diese Flats und Bias nicht ordentlich miteinander kombiniert hat oder ne, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Dann kann es halt teilweise dazu führen, dass jetzt nicht einfach ein Staubfleck komplett entfernt wird, sondern dass er vielleicht von diesem dunklen Fleck in einen hellen Fleck wechselt. Das Problem hatte ich auch schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das dann gelöst habe. Nur noch einfach zur Vollständigkeit halber. Also im Endeffekt, ein Flat Frame ist ein Kalibrierungsframe, wovon der Bias sozusagen im Hintergrund dann auch einmal abgezogen werden muss.
Korrekt. Aber das macht zum Glück das Programm. Aber darum ist es halt wichtig, gewisse Kalibrierungsframes sind halt in Abhängigkeit zu anderen Kalibrierungsframes. Darum macht einfach alle drei und dann seid ihr immer good to go. Ja, wenn man es jetzt halt ganz generell nochmal wissen will, so Grundprinzip der Kalibrierung sagt eigentlich additive Fehler, wie zum Beispiel Dunkelstrom, das wird halt subtrahiert und multiplikative Fehler, zum Beispiel Vignettierung, Staub auf der Linse, das wird halt dividiert. Ich habe noch einen kleinen Merksatz, wenn wir das ja eh schon, sage ich mal, den Frontalunterricht eröffnet haben. Also Kalibrierungsframes entfernen im Prinzip kamerabedingte Fehler und optische Unregelmäßigkeiten, sodass im gesteckten Bild möglichst nur noch das echte Signal des Himmelobjekts übrig bleibt. Kurzum, der ganze Müll fliegt raus.
Genau, so würden wir das jetzt beschreiben.
Oder zumindest ich. Wir fragen euch beim nächsten Mal auf jeden Fall ab.
Ja, wenn wir irgendeinen von euch treffen, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja,
vielleicht nicht unbedingt was wie ist, aber man sollte wissen, was macht, welches gibt. Und vor allen Dingen, wie mache ich den Scheiß?
Kapitel 5 Zusammenfassung.
Also nochmal kurz um. Bias Frames, Deckel drauf, kurzmöglichste Belichtungszeit. Bei den Dark Frames, Deckel drauf, dieselbe Belichtungszeit, mit denen ihr auch diese Lights aufnehmt. Und bei den Flat Frames, ganz wichtig, kein Deckel drauf, sondern Flatpanel oder was auch immer drauf. Fokus nicht verändern. Selber Gain, selber ISO-Wert, selber Fokuswert. Und dann zusehen, dass man den ADU-Wert bzw. das Histogramm an die richtige Stelle kriegt. Oder man drückt in den Helfern dann auf Play, wenn man sie hat. Das ist auch schon der ganze Mythos von Kalibrierungsbildern. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber wir sind ja auch hier kein Mathe-Podcast.
Ne, genau. Der wollen wir auch nicht werden. Was man vielleicht noch sagen kann, in der Bildbearbeitung ist es dann nachher im Endeffekt so, dass die Software, und das wird mit allen Software gleich gemacht, egal was ihr da nutzt, ihr habt ja jetzt, wir hatten ja vorhin immer so von einem Wert oder von einer Menge von 20 Kalibrierungsframes pro Typ gesprochen. Und dann macht die Software im Endeffekt aus diesen Bildern ein sogenanntes Master Dark, Master Bias und Master Flat. Also falls euch diese Begriffe mal um die Ohren fliegen oder irgendwo, falls ihr das lest oder hört, dann ist das im Endeffekt nichts anderes als ein Master, also ein Gesamtkonstrukt sozusagen aus euren Kalibrierungsframes dieser einen Nacht.
Aber wichtig halt auch immer, beim Flat wird immer unterschieden pro Filter, den ihr nutzt. Ne? Also nutzt ihr keinen Filter, reden wir in der Regel immer von UVIR-Cut-Filter oder Dual-Narrowband bei einer Farbkamera. Oder eben allen anderen. Da gibt es halt jeweils, muss ich dann natürlich, sage ich mal, 20 bis 30 oder was auch immer, wie viel auch immer ihr machen wollt, Bilder machen, die anschließend dann zu einem Master Flat zusammengerechnet werden pro Filter. Also ihr kriegt nicht ein Flat und könnt das für alles nehmen, sondern wirklich diesen einen Flat dann nur für diesen einen Filter. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon, ne? Das ist krass, wie lange wir doch jetzt schon wieder sabbeln über drei verschiedene Kalibrierungsbilder. Aber das ist halt ein Thema, was uns immer wieder gestellt wird in Livestreams oder auch in Sachen, hey, wie bearbeitet ihr eigentlich Bilder? Und auch da sind sich viele nicht einig. Ihr werdet sicherlich auch nochmal das Wort irgendwo Dark Flat hören oder sowas. Aber das, finde ich, hat eigentlich, ich habe sie noch nie gebraucht. Es hat für mich noch nie einen Unterschied gemacht, solange ich diese drei habe.
Und darum sollte es ja heute auch gehen, dass wir wirklich mal beschreiben, genau, dass wir wirklich mal beschreiben, was machen diese Dinger überhaupt und wozu macht man das? Und
das ist ja eigentlich auch, und wir hatten es schon mal in irgendeiner Folge gesagt, irgendwie dämmert es mir gerade. Guckt euch mal unser Bild an von der ersten Staffel oder allgemein unser Coverbild sozusagen bei, ich sag mal, Spotify oder Apple Podcast. Auf dem Bild machen wir gerade Flatframes. So wichtig sind die.
Ja, stimmt. Immer wenn irgendwas hell beleuchtet am Teleskop, liegt das meistens Flatframes. Ja. Kennst du diesen Moment? Ich erinnere mich da auch noch dran. Da hatte ich auch noch die ungekühlte Kamera. Ich habe ja eine Zeit lang diese ZWO ASI 585 eben als ungekühlte Kamera benutzt. Was auch super funktioniert. Das heißt, auch da waren die Darkframes alles andere als optimal. Aber die Flatframes. Und ich werde es nicht vergessen. Und dann waren wir auch am Rumprobieren. Du warst an deinem Setup zugange. Das war eins dieser 5 oder 6 Nächte, wo dein ganzes Teleskop eigentlich ja nur Musikexpress gespielt hat, hoch, runter geeiert ist, was auch immer, weil irgendwelche USB-Kabel nicht passten von der Abschirmung. Und ich, Idiot, mache da Bilder, freue mich die ganze Zeit. Ne? Natürlich so ein bisschen Schadenfreude, weil mein total simples Setup ohne aktiv gekühlte Kamera, alles lief halt wunderbar. Und dann sagte ich, ja, ich probiere das andere jetzt auch nochmal. Und in dem Moment, wo ich die Kamera, den Rotator der löse und drehe die Kamera, denke ich so, scheiße, keine Flats gemacht. Und das wieder dann auf den genauen Punkt zurückzudrehen, ist unmöglich.
Ja, schaffst du nicht.
Also war die Nacht für mich auch für den Arsch. War dann auch nur noch ein Rumprobieren. Ich werde es nicht vergessen, das war einer der ersten Abende.
Ja, aber das sind halt solche Sachen, gerade, ne, man fährt ja raus und will Bilder machen. Ne? Und gerade solche Sachen, diese Kleinigkeiten, die vergisst man halt. Ne? Irgendwann geht das so in so eine Routine über. Aber das sind halt Dinge, die vergisst man. Gerade diese Kalibrierungsdinger am Anfang, das ist normal.
Ja, aber ich hatte ja schon alle anderen nicht. Also wollte ich wenigstens die Flats machen, ne, um
yeah,
das auszukriegen. Das ganze Bild für den Arsch. Oh, verdammter Sack. Es ist schon irgendwie interessant und ich wette, da wird sich auch jeder wiederfinden, so man baut das Setup ab und viele müssen ja damit so das Teleskop wieder in den Koffer packt, den Fokus, den Auszug wieder reindrehen. Tada, Flats vergessen, kriegst du nie wieder hin. Und ganz ehrlich, wer baut das dann nachts schon wieder auf, fährt das Teleskop an die Stelle, guckt, dass die Bildrotation passt, die hat man ja vielleicht nicht verstellt und guckt dann, dass das wieder in Fokus ist, fährt den Astro-PC hoch, niemand.
Nee, das würde ich glaube ich auch nicht machen.
Ich würde einfach sagen, das ist nie passiert.
Und dann sitzt man vor Pixinsight oder was auch immer und flucht nachher, weil diese Scheiße da nicht rausgeht.
Ja, schon irgendwie interessant, ne? Was so einen früher so Sachen so außer Bahn geworfen haben. Ich weiß es noch, ich habe mir dann bei dir im Prinzip abgeguckt und habe dich so ein bisschen ausgefragt auf dem Feld, wie du das mit diesen Kalibrierungsbildern machst, weil ich einfach nicht geschnallt habe. Was meinen die genau hiermit? Man hat es in einer Quelle gelesen, da stand das so drin. In der anderen Quelle waren sie nicht von Flatframes, sondern von Darkflats am Labern. Ich so, hey, was wollt ihr denn jetzt von mir, ihr Penner? Und das hat mich komplett außer Bahn geworfen. Aber wenn man es einmal verinnerlicht hat, läuft das einfach nur easy von der Hand.
Deswegen auch die zugehörigen Bilder jetzt, die wir in unserem Posting haben, die werden auch nochmal helfen, das Ganze so ein bisschen visuell dann auch zu verstehen, sag ich mal. Die zeigen dann wirklich genau, was macht das. Das wird definitiv nochmal helfen und ja, hoffe einfach, dass wir da einen ganz guten Weg gefunden haben, das heute so ein bisschen ja auf einfachem Wege zu erklären, dass man auch wirklich, dass wirklich jeder mal versteht, wofür diese Kalibrierungsframes da sind.
Eins noch ganz kurz, fände ich auch ganz spannend. Ihr könnt ja ruhig mal nickelige, fiese Menschen sein und fragt einfach mal in eurem Astro-Verein oder wenn ihr glaubt, dass jemand erfahren ist, lasst euch mal erklären, was Bias, Darks oder Flatframes sind. Ihr werdet entweder keine Antworten kriegen, falsche Antworten, oder es wird alles durcheinander geschmissen. Und am Ende kommt sowas wie Erbsensuppe raus. Also das heißt nicht, wenn man das 5 Jahre macht oder länger, dass man das direkt irgendwie weiß. Das ist wirklich interessant, was da für ein Mysterium um diese Kalibrierungsbilder eigentlich herrscht.
Was wir da teilweise auch schon gehört haben in Meetings oder in Gesprächen mit irgendwem.
Man ist beim Teleskoptreffen, dann sieht man da jemand, okay, kommt jemand mit einer dicken EQ8 an, also eine sehr, sehr große und stabile Nachführung, eine Regentonne an Newton-Teleskop. Und dann fragt man so, wie man dies oder jenes macht oder fragt irgendwelche technischen Details und die haben halt keine Ahnung. Die haben halt einfach nur 50.000 Euro in die Hand genommen, das auf die Theke gelegt, ich will das haben und sich nie wieder mit beschäftigt. Das ist interessant. Passt manchmal irgendwie nicht zusammen.
Wenn man diese Sachen nicht verstanden hat, also wenn man jetzt wirklich
sich als Ziel, sag ich mal, setzt, ich möchte mal, keine Ahnung, ich sag jetzt mal ansehnliches Bild, ohne dafür, da kann man jetzt keine genaue Definition für liefern, irgendwann mal machen, dann finde ich, gehört das einfach dazu, dass man auch solche, teilweise vielleicht auch ein bisschen langweilig technische Dinge versteht und dass man sich damit mal zumindest grundlegend beschäftigt.
Ja, man sollte die Regeln kennen für ein Spiel, was man spielt, und so viele gibt's ja nicht.
Und das ist ja auch wirklich mal interessant zu sehen, was macht das denn überhaupt? Was passiert, wenn ich jetzt keine Darks in das Bild einbinde? Was passiert, wenn ich die Flats einfach mal weglasse? Also, ja, und man wird sehen, wenn man das richtig verinnerlicht, was das für einen Unterschied in Qualität von Bildern macht. Völlig unabhängig davon, ob euer Teleskop 100 Euro gekostet hat oder ob das 10.000 Euro kostet.
Der Effekt ist bei beiden gleich. Dann könntest du natürlich auch wie im echten Leben machen, ne? Wer brüllt, hat recht. Dann kriegst du das, man merkt das dann immer, wenn irgendwie was nicht so gut ist, wenn man dann so Bilder gezeigt kriegt auf dem Handy und keiner traut sich zu zoomen oder in die Ecken oder sonst was. Also Obacht, wenn euch jemand Bilder zeigt und einfach schnell durchscrollt, da ist Versagen im Anmarsch.
Was ich da dann mal empfehlen kann, einfach mal zu sagen, ja, ja.
Ja, aber ist ja so, jeder, der stolz ist auf das, was er macht, wo er meint, die Bilder sind gut, ne, der zoomt freiwillig rein. Ja, guck mal hier und guck mal in die Ecken,
die
hier
runter
alles ist oder die Details. Aber wenn jemand euch augenscheinlich gute Bilder zeigt, aber euch nicht zoomen lässt oder das Handy aus der Hand gibt, oh oh, ja, irgendwas passt da nicht.
Schlingel sind das.
Obacht. Jetzt wird es aber auch mal Zeit für die Löwenzahnnummer, ne? Also auch einfach mal abschalten.
Einfach mal abschalten. Ja, soll ich meinen Marketing-Dings nochmal runterbeten?
Ja, da möchte ich mich gerade von distanzieren. Das hängt mir nämlich mittlerweile zu den Ohren raus. Aber wenn dich das besser schlafen lässt, dann gehört die Bühne jetzt dir.
Danke, danke, bitte. Danke.
Ich sag schon mal Tschüss.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Nein, ich möchte mich wirklich bedanken fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, wieder bei dieser wirklich spannenden Folge, muss ich sagen, sich da nochmal ein bisschen mit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall, sich das eigene Versagen nochmal vor Augen führen, Revue passieren lassen.
Genau, was man selber alles schon für Murks getrieben hat. Ja, schaut, wie gesagt, also wirklich mal bei unserem Instagram jetzt vorbei, bei dieser Folge, weil da seht ihr nochmal die einzelnen Bilder. Wir werden das dann auch passend markieren, sag ich mal, auf den Fotos, was ist. Und dann habt ihr nochmal so eine kleine visuelle Unterstützung. Ja, könnt ihr einfach mal uns wissen lassen, wie weit ihr in dem Thema schon seid, was ihr nutzt und wo ihr vielleicht noch so ein paar Probleme seht. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, ey, immer her damit. Wir freuen uns über jede Frage, über jeden Kommentar. Lasst eine gute Bewertung da auf den Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Co. Das hilft uns und dem Podcast. Und ja, ich kann an dieser Stelle nur sagen, Clear Skies. Bis zur nächsten Folge und ich gebe nochmal ab an Sven.
Von mir ein westfälisches Tschaußen. Kommt nichts mehr, jetzt abschalten.